ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Wir wollen hier ohne Tabus über alle Themen der Wechseljahre sprechen und euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns Männer zuhören und sich für dieses Thema interessieren. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Und die Expertin an meiner Seite, das ist Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo zu Ihnen, Frau Schaudig. Ich freue mich auf unsere neue Folge.
Ja, das tue ich auch. Hallo.
Und das ist heute eine besondere Folge, denn wir haben heute eine Frau zu Gast, die wie viele von euch gerade mittendrin ist in den Wechseljahren und die den Mut hatte, über sich und ihre Wechseljahre-Probleme offen und öffentlich in der ARD-TV-Doku Frauensauna zu sprechen. Ich freue mich, dass sie heute für uns Zeit hat. Jacqueline Labidi aus Berlin ist bei uns. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Frau Labidi, diese dreiteilige Dokumentation über die Wechseljahre heißt Frauensauna. Da werden vier Frauen im besten Alter begleitet, reden über sich, über die Herausforderungen der Wechseljahre. Sie sind da eine der Protagonistinnen. Hat sie es eigentlich viel Überwindung gekostet, zu sagen, da mache ich mit?
Nö, eigentlich nicht. Weil ich bin ja ein sehr lockerer, offener Mensch und habe mich natürlich dann schon damit auseinandergesetzt, bevor ich da auch zugesagt habe und mich dann da auch gemeldet habe, daraufhin, dass ich da mitmachen würde. War natürlich auch erfreut, dass ich dann halt ausgewählt worden bin als Protagonistin. Und nee, ich habe mir wirklich dann so überlegt, es ist viel zu wenig bekannt darüber. Ich wusste eigentlich gar nichts, bis auf Hitzewallungen. Und man sollte schon darüber reden. Ich mache es auch für meine jüngeren Schwestern, für meine Tochter und ja, die Frauen halt, die halt doch noch sehr unwissend sind.
Ich habe mir die Doku angeguckt, komplett kann man machen in der ARD-Mediathek. Und ich habe so das Gefühl gehabt, da entwickelt sich so im Laufe dieser Doku so immer mehr Normalität, ne? Miteinander drüber sprechen, sozusagen sonst vielleicht so im normalen Alltag macht man ja das relativ wenig. Haben Sie das als angenehm empfunden? Hat Sie das vielleicht auch so ein bisschen gestärkt, dass Sie gesagt haben, ach guck mal, die haben das ja auch, denen geht's ja auch nicht gut?
Ja, also ich hatte vorher eigentlich gar nicht so extrem Kontakt, außer eine andere Kollegin von mir. Wenn ich mit der zusammengearbeitet habe, dann haben wir mir gesagt, ah, schwitzt du auch wieder so wie ich? Guck mal, wie ich schwitze. Und dann haben wir wettgeschwitzt quasi auf Arbeit. Und ja, aber auch so, das wurde dann eben halt locker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch männliche Kollegen und ich bin jetzt natürlich nicht so, dass ich da total ausführlich drüber rede. Aber halt das Thema halt natürlich auch mit denen bespreche oder sage. Also ich bin, am Anfang war ich nun, wo ich sagen muss, ich bin ja noch nicht ganz so lange in der Firma, war ich noch ein bisschen verhalten, habe halt gesagt, nee, alles in Ordnung, wenn ich dann so meine, naja, Stimmungsschwankungen hatte. Und dass man halt doch schon gemerkt hat, dann habe ich gesagt, nee, ich bin einfach nur erledigt. Also die Nächte, wenn man sich hin und her wälzt, sind grauenhaft und ja, man ist dann halt total unausgeruht.
Frau Schaudig, das Thema Wechseljahre ist ja sozusagen Ihr Herzensthema schon seit vielen Jahren. Ja. Sie versuchen Frauen aufzuklären, Sie bilden Ärzte weiter, Sie gehen mit dem Thema an die Öffentlichkeit. Jetzt gibt's diese RBB-dreiteilige Doku, so eine neue Offenheit für uns Frauen?
Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, Frau Simonsen und auch Frau Labidi und auch Ihnen, Frau Labidi, nochmal ein Riesenkompliment, weil Sie kommen so freundlich, locker und nett rüber in dieser Sendung, dass es auch, glaube ich, Schwellen senkt, dass Frauen darüber sprechen können. Sie machen ja auch kein Hehl daraus, dass es ihnen teilweise schlecht geht, aber sie gehen damit wirklich toll um, finde ich. Zumindest wirkt es so. Ich glaube, dass diese Sendung so eine Art von Frauensolidarität demonstriert, von der wir uns mehr wünschen sollten. Also ich glaube, das ist genau das Richtige. Und ich hatte auch den Eindruck, im Laufe der Ausstrahlungen entstand so ein positives Gefühl des Miteinanders in dieser Frauengruppe. Und ich glaube, das hat einen großen Strahleffekt auch nach außen. Also ich finde es toll, je mehr die Medien darüber machen, Es gab mal vor vielen Jahren eine Sendung, ich glaube mit der Maren Kreu. Ich habe vergessen, wie die hieß. Und die war auch sehr witzig, aber da war es noch mehr satirisch. Hm. Diese Dokumentation ist überhaupt nicht satirisch, sondern die ist einfach aus dem richtigen Leben. Und wie gesagt, ich hatte den Eindruck alleine, dass diese vier Frauen miteinander zunehmend wärmer werden, schafft ganz viel Unterstützung. Und das kann man sich wünschen.
Hm. Haben Sie eigentlich auch negative Rückmeldungen bekommen? Haben irgendwelche Leute gesagt, naja, muss man damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen? Das ist doch so ein Thema. Vielleicht das bespricht man halt nur mit seinem Frauenarzt oder seiner Ärztin?
Nein, überhaupt gar nicht.
Okay.
Also niemand also ist irgendwie negativ an mich herangetreten. Die eine Kundin, eine Stammkundin von uns, hatte das dann mitbekommen, wo sie gefilmt haben auf Arbeit, kam dann halt auch zu mir und sagte, ja, sie findet das ganz toll, dass ich das mache und dass wir darüber reden. Und also sie meinte, sie kann sich daran erinnern, als sie mit ihrem Frauenarzt darüber gesprochen hat, da hat sie, glaube ich weiß nicht mehr, ob das eine Videokassette oder eine Hörspielkassette war, für ihren Mann bekommen, damit er halt weiß, wie er mit seiner Frau da also umzugehen hat in dieser Phase.
Okay, wenn sie gereizt ist.
Ja, genau. Genau. Und
gut,
das fand
ja
ich dann schon
Ansatz.
Mal witzig. Ja, ich meine, na klar,
das, witzig, ja?
Das Thema geht ja auch, also Männer betrifft es ja auch. Also,
ja, aber
es ist auch so ein bisschen, das war ein männlicher Frauenarzt, ich muss da wirklich mal einhaken, der sieht vielleicht seine eigene Sicht der Dinge, deswegen möchte er den Mann aufklären. Das finde ich ja schon ein sehr interessantes Phänomen. Die erste, die aufgeklärt werden muss, ist ja eigentlich die Frau. Dass dann der Mann auch noch eine Aufklärung kriegt, ist super. Aber das finde ich schon sehr bezeichnend, muss ich sagen. Und ich glaube, da ist immer noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Ich habe so ein bisschen gedacht bei dieser Frauensauna, es gibt in England sogenannte Menopausen-Cafés. Ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat. Das ging nicht von ärztlicher Seite aus. Und vielleicht sollte man das in Deutschland verstärkt mal anregen. Ich fände das eine gute Idee.
Ich glaube, in einigen Städten wird es von Frauen auch schon organisiert. Aber natürlich noch nicht im großen Stile. Das stimmt. Frau Labidi, Sie erzählen in der Doku, dass Sie 51 Jahre alt sind, drei Kinder haben, Sie arbeiten in Schichten und Sie klagten über Schlafstörungen, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsprobleme. Frau Schaudig, wenn Frau Labidi zu Ihnen gekommen wäre, hätten Sie gesagt, ja, klassisch Perimenopause, oder?
Ja und nein. Also ich habe natürlich jetzt kein medizinisches Gespräch mit Frau Labidi geführt. Mich hätte nochmal interessiert, Frau Labidi, Sie haben ja eine Antibabypille noch genommen. Da hätte ich gerne gewusst, welche das war, falls Sie das noch wissen. Weil es eigentlich erstaunlich ist, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Beschwerden schon angefangen, während Sie diese Pille noch genommen haben. Ist das richtig?
Ja, genau.
Und wissen Sie also, noch, welche Pille das war?
Ja, das war die Jobrele.
Ah, interessant. Okay, verstehe. Okay, da sage ich gleich nochmal was zu. Das ist das eine. Und das zweite ist eigentlich zum Thema, ist es Perimenopause oder schon Postmenopause? Haben Sie dann noch geblutet, nachdem Sie die Jubrele abgesetzt haben?
Ja, also ich muss ja zu der Geschichte sagen, ich hatte ja diesen Rat bekommen mit der Traubensilberkerze, habe dann natürlich mich in der Apotheke beraten lassen, habe dann die Pille abgesetzt, habe dann dieses Mittel angefangen, und habe natürlich dann Blutungen wieder bekommen, die natürlich, glaube ich, ein bisschen später eingesetzt haben. Und ich hatte mich schon so gefreut, hatte gedacht, oh Gott, oder beziehungsweise ich freue mich, ist noch nichts. Und dann doch, glaube ich, bei irgendeinem Dreh, da hatte sie dann eingesetzt. Und dann dachte da war ich war fix und fertig, ich habe geheult. Ungelogen, ich habe geheult.
Weil Sie gehofft hatten, Sie sind durch.
Ja, genau. Mhm.
Aber das ist jetzt tatsächlich, um da einzuhaken, dann ist es tatsächlich noch Perimenopause. Denn solange noch Blutungen da sind, ist ja noch nicht die letzte Blutung gewesen. Die Perimenopause geht ja sogar theoretisch noch ein Jahr nach der letzten Blutung. Und solange noch Blutungen da sind, spricht man von Perimenopause. Und dafür sind die Symptome schon sehr klassisch, insbesondere diese Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, Frau Labidi, die Hitzewallung haben Sie nicht permanent gehabt, oder doch?
Nein. Also jetzt ja. Im Moment geht's. Ich hatte schon nachdem ja nun, also ich glaube Anfang des Jahres, Januar, Februar, da war es ja so schlimm, also wo ich halt auch für die Doku angesprochen worden bin. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was soll das jetzt im Sommer werden, ja? Aber ich muss sagen, ich habe es da gut überstanden, musste allerdings auch die Traubensilberkerze wieder absetzen, da ich so starke Blutungen hatte, dass ich dann wirklich auch bei meiner Ärztin angerufen habe und ich dann die Pille wieder verordnet bekommen habe.
Hm. Frau Schaudig, das müssen Sie uns jetzt doch nochmal erklären. Wir müssen wahrscheinlich nochmal klären, was die Juprelé für eine Pille ist, ne?
Genau, also ich muss so ein paar Sachen dazu sagen. Dass die Frau Labidi unter Anwendung von der Juprelé begonnen hat, diese Beschwerden zu bekommen, ist relativ gut erklärbar, denn in der Juprelé ist nur ein Gelbkörperhormon, also ein Gestagen. Man würde auch jemanden in dieser Altersgruppe, der raucht, Frau Labidi, das sagen Sie ja auch in der Folge, auf keinen Fall eine Kombinationspille verschreiben. Insofern hat da auch die Frauenärztin alles perfekt richtig gemacht. Juprelé ist ein reines Gestagenpräparat. Aber jetzt ist Frau Labidi in der Perimenopause. Das heißt, sie hat immer wieder Phasen, wo sie einen deutlichen Östrogenmangel hat. Dann hat sie vielleicht trotz der Juprelé Zuckungen vom Eierstock, ich sag's jetzt mal so. Mhm. Und dann macht er mal wieder was und dann macht er mal wieder nix. Und dieses Durcheinander, macht mal nix, macht mal was, aber auch der vermutlich über längere Zeit schon bestehende Östrogenmangel erklärt diese ganzen Symptome. Jetzt haben sie das abgesetzt. Jetzt plötzlich war sozusagen die Achse zwischen ihrem Hirn und mit dem Eierstock jungfräulich, hätte ich fast gesagt. Also, weil da war jetzt kein Störfaktor mehr, keine Pille. Eine Pille greift da schon ein, was wir gerade in der Perimenopause eigentlich gut finden. So, jetzt haben sie nichts mehr genommen und jetzt hatte diese Achse zwischen ihrem Hirn und dem Eierstock mal Zeit, sich zu erholen. Und dann plötzlich ist die wieder angesprungen. Das passt dazu, dass sie keine Hitzeballung mehr hatten. Wahrscheinlich haben sie in der Zeit ordentlich Östrogen gehabt. Das beweist auch, dass sie geblutet haben, beweist, dass da Östrogen gewesen sein muss. Das heißt, der Eierstock, da schlummern so Eizellen im Dornröschenschlaf noch rum. Da ist mal wieder eins aufgewacht, hat gedacht, wir probieren doch nochmal. Auch eine Schwangerschaft kann dann theoretisch passieren. Wir probieren es doch nochmal. Und dann haben sie wahrscheinlich vielleicht sogar viel zu viel Östrogen gehabt. Dann hat sich die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Und dann haben sie eine starke Blutung gekriegt. Und das Durcheinander mit Schlafstörungen, Hitzewallung und so weiter, das besteht dann tatsächlich weiter. Dass sie dann geblutet haben, hat tatsächlich nichts mit der Traubensilberkerze zu tun. Das Rainer, die Traubensilberkerze macht an dieser Achse praktisch gar nichts. Die soll Beschwerden ein bisschen verbessern, die wirkt ein bisschen gegen Hitzewallungen, gegen die Stimmung. Die hat allerdings nicht so einen durchschlagenden Effekt. Wenn jemand richtig doll Beschwerden hat, wie bei Ihnen, dann kommt man leider auch oft mit der Traubensilberkerze nicht weiter. Das heißt, man muss es im Einzelfall entscheiden. Also jetzt habe ich das richtig verstanden, jetzt haben Sie wieder die Juprelé.
Genau.
Und wie geht's Ihnen denn damit?
Ja, also die Süßigkeitenflash sind wiedergekommen.
Oh Gott,
dann müssen wir kurz erklären. Lassen Sie kurz nochmal die Süßigkeitenflash erklären, wer es nicht gesehen hat. Frau Labidi hat in der Doku erzählt, dass wenn sie nachts nicht schlafen kann, sie einen übelsten Heißhunger auf Süßes bekommt. Das sind die Süßigkeitenflash. Wollte ich nur kurz erklären.
Ich weiß nicht genau, ob wir das gleich noch besprechen. Ich will jetzt noch mal was anderes sagen, Frau Labidi. Ich würde Ihnen jetzt zu der Juprelé ein bisschen Östrogen über die Haut dazugeben. Wenn Sie das als Gel, Pflaster oder Spray nehmen, haben Sie kein Risiko für Thrombosen oder Schlaganfälle, zumindest nicht, wenn Sie es in normalen Dosierungen nehmen. Und dann wird es Ihnen wahrscheinlich besser gehen. Die Juprelé selber macht das der Eierstock nicht so verrückt spielt, was er leider tut in dieser Übergangsphase. Aber wenn Sie den so ein bisschen runterfahren, Sie bremsen da so ein bisschen, das ist wie im Auto, wenn Sie so ein bisschen auf die Bremse drücken. Aber dann geraten Sie doch wieder in Phasen, nicht permanent, aber häufiger, wo Sie einen Östrogenmangel haben. Also wenn Sie jetzt meine Patientin wären, würde ich Ihnen ein bisschen Östrogen dazugeben. Aber die Tatsache, dass Sie jetzt wieder Juprelé kriegen, wegen dieser starken Blutungen, finde ich extrem vernünftig. Und jetzt ein bisschen Östrogen dazu über die Haut wäre kein übertriebener Luxus, sage ich jetzt mal so. Da wird es Ihnen wahrscheinlich besser gehen.
Weil diese Hitzewallungen eben für Östrogenmangel sprechen, ne?
Ja. Ja.
Da habe ich jetzt aber nochmal eine Frage, weil meine Frauenärztin hatte zu mir nur gesagt, na, Sie können ja gar keine Wechseljahresbeschwerden haben, weil Sie nehmen ja die Pille.
Ja, das trifft dann zu, wenn man eine Kombinationspille nimmt, also eine, wo Östrogen drin ist. Aber in der Jubrile ist ja kein Östrogen drin. Hm. Also unter der klassischen Pille, wo ein Östrogen und Gestagen drin ist, haben typischerweise Frauen keine Symptome. Aber, jetzt hören Sie schon mein Aber, es ist vielleicht auch für andere Hörerinnen interessant. Interessanterweise ist dieses klassische Pillenöstrogen, was nicht das bioidentische Östrogen ist, sondern was Ethinylestradiol heißt. Ich meine, kann man sich jetzt merken oder nicht. Aber dieses Ethinylestradiol hilft nicht bei allen Frauen, um Östrogenmangelsymptome zu beheben. Und wir wissen auch noch nicht, warum das so ist. Aber es gibt immer mal wieder Frauen, die nehmen so eine Kombipille mit Ethinylestradiol und sagen, ich schwitze jetzt plötzlich. Und wenn wir die dann umstellen auf eine Antibabypille, wo das 17-Beta-Östradiol drin ist, das ist das, was der Eierstock normalerweise produziert, dann wird es besser. Das ist dann im Grunde genommen schon so ein Beginn einer Hormonersatztherapie, wenn man so will. Sie sehen schon, die Angelegenheit ist sehr komplex und jede Frau reagiert anders. Das macht es auch nicht einfacher.
Wir haben ja schon drüber gesprochen. Frau Labidi hat in dieser Doku zwei Frauenärztinnen besucht, um mit denen drüber zu sprechen, was sie denn tun kann. Die erste hatte ihr eine Hormontherapie empfohlen und die zweite hatte ihr eher davon abgeraten. Aber so generell hat man so ein bisschen gespürt, auch Sie, Frau Labidi, haben ja so gesagt, ob ich das mache und da ist ja noch so vieles unklar. Was eben über allem schwebt, ist auch immer dieses Brustkrebsrisiko. Frau Schaudig, wenn Sie das dann so sehen, wie eigentlich so Ärztin und Patientin so komplett eigentlich verunsichert sind, sind Sie da traurig, weil Sie ja seit Jahren versuchen, da auch für Aufklärung zu sorgen?
Ach nein, ich bin nicht traurig, weil ich meine, wir können ja dieses Thema nicht vom Tisch wischen. Es ist ja vorhanden. Und wir wissen, dass selbst mit der Behandlung mit bioidentischen Hormonen, wenn man die lange nimmt, also 6, 7, 8 Jahre, auch dann hat man ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko in der Kombination mit Progesteron. Ich weiß, dass es in den Instagram-Portalen häufig klein geredet wird und gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Also ich kenne eine einzige Studie, die das tatsächlich im Langzeitvergleich untersucht hat. Und da kommt es raus. Und jetzt gab es ja nochmal eine Studie mit diesen 19 Millionen Frauen von amerikanischen Krankenkassen, wo auch letztlich rauskam, dass diese Kombination langfristig zu einem leicht erhöhten Risiko führt. Ich finde es nicht so schlimm. Man muss einfach abwägen, wie hoch ist mein Leidensdruck. Und wenn man das für ein paar Jahre nimmt, geht man nach allem, was wir wissen, allenfalls ein leichtes Risiko ein, ganz gering. Und wenn man es längerfristig nimmt, ist das Risiko auch nicht dramatisch erhöht. Man muss halt dann die Brust regelmäßig untersuchen. Und da muss man an der Stelle schon mal sagen, es gibt andere Risiken, die das Brustkrebsrisiko viel mehr erhöhen. Zum Beispiel Alkohol regelmäßig, abends 2 Glas Wein. Und Frau Labidi, es tut mir leid, wenn ich jetzt da bei Ihnen, ich fand Ihre Aussage sehr, sehr nett und sympathisch, dass Sie gesagt haben, Sie sind ein Sportmuffel. Ich bin jetzt auch nicht so der Sport-Megatyp, aber wenn Sie regelmäßig Sport machen würden, würde das Ihr Brustkrebsrisiko senken. Ja, beim Rauchen weiß man es gar nicht so ganz genau, da sind die Daten widersprüchlich. Das macht vielleicht gar nicht so viel am Brustkrebsrisiko, das wissen wir nicht, aber auch da könnte es einen gewissen Effekt geben. Mit anderen Worten, Frauen, die viel Sport machen, kein Alkohol trinken, die haben schon mal von Haus aus ein niedrigeres Risiko. Frauen, die sehr übergewichtig sind, was jetzt auf sie auf keinen Fall zutrifft, die haben von Haus aus ein deutlich erhöhtes Risiko. Also auch für die gilt Gewichtsabnahme plus Sport, Alkohol meiden. Damit machen die viel mehr für ihr persönliches Risiko, also im positiven Sinn, als wenn sie im Vergleich dazu Hormone einsetzen. Das wird immer gerne verschwiegen, ist aber leider so. Nur am Gewicht und Sport und dem Alkohol zu arbeiten, tut was mit der persönlichen, wie soll ich mal sagen, mit der Komfortzone. Und dann werden gerne die Hormone für was verantwortlich gemacht, was auch einen Effekt hat, der aber im Vergleich viel geringer ist. Mhm.
Frau Schaudig, Sie haben gesagt, Sie kennen eine Studie und da wurden tatsächlich diese bioidentischen Hormone untersucht, ja?
Ja, wobei die Studie ist auch von der Methodik nicht so super gut, muss man sagen, weil es war eine Befragungsstudie. Das ist auch das Problem, was wir haben, dass diese ganzen Beobachtungsstudien also die nicht placebo-kontrolliert, prospektiv gemacht sind, immer einen sogenannten, das nennen wir Bias, also so eine gewisse Einschränkung oder Vorbehalt haben, weil wir das nicht gut kontrollieren können. Und diese Studie, die ich gerade meine, da war zum Beispiel die Antwort- und Rücklaufrate für die Fragebögen nicht optimal. Und wir haben nicht sehr gute Informationen darüber, wie viel die Frauen die Hormone, wie viel von den Hormonen die Frauen genommen haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das eine Studie, die schon durchaus prospektiv, weil die hat immer wieder nachgefragt bei den Frauen, das Thema untersucht hat. Und da kommt eben raus, dass wenn die das länger nehmen in Kombination mit Progesteron und auch Dydrogesteron, ein leicht erhöhtes Risiko ist für Brustkrebs, 30% mehr. Das ist jetzt echt nicht viel. Mit den alten synthetischen Gestagenen.
Weil man muss sagen, 30% von einem Risiko, was vorher auch schon gering ist.
Also um das mal auf Zahlen runterzubrechen. Wir haben alte Daten, die sagen, mit einem synthetischen Gestagen in Kombination mit dem Östrogen haben von etwa 1000 Frauen, die das 5 Jahre nehmen, 3 mehr Brustkrebs. Wenn wir das jetzt hochrechnen würden, was wir gar nicht wirklich können. Aber wir sagen jetzt mal, jetzt haben wir eine Menge von Frauen, die nehmen nicht das synthetische Gestagen, sondern Dydrogestagon oder Progesteron. Dann ist es vielleicht 1 bis 2 von 1000 mehr. Also sehr viel weniger. Vielleicht ist es auch nur eine halbe mehr. Ich meine, irgendwie müssen wir es ja uns überlegen. Aber von 1000 Frauen mehr. Ja, man muss natürlich schon sagen, jede 8. Frau kriegt Brustkrebs. Das ist einfach ein irre häufiges Karzinom, das ist das eine. So, wenn jetzt diese Frauen das alles viel länger nehmen, dann gehen wir auch davon aus, mit dieser Kombinationstherapie mit den alten synthetischen Gestagenen, da gibt es so Berechnungen, die sagen, wenn sie es 10 Jahre nehmen, sind es 6 Frauen von 1000 mehr, möglicherweise sogar ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, mit dem Progesteron und dem Dydrogesteron liegen wir da definitiv drunter. Aber es ist so schwer, das auszurechnen. Aber vielleicht kann man damit mehr anfangen, dass man sagt, 3, 4 Frauen mehr auf 1000 bei langfristiger Einnahme ist nicht nix. Aber es ist doch nicht so eine riesenhohe Zahl. Und jetzt kommt noch mal was ganz Wichtiges. Wenn man die Brust regelmäßig untersucht, also sprich regelmäßig dieses Mammographie-Screening alle 2 Jahre wahrnimmt und jährlich einen Ultraschall machen lässt, das muss man allerdings bezahlen, dann wird man den Brustkrebs sehr früh erkennen, ist deswegen auch kein Spaziergang, ich will es nicht verniedlichen, aber diese Fälle haben eigentlich eine extrem gute Prognose. Klar, da muss operiert werden, muss vielleicht bestrahlt werden, aber es ist kein Todesurteil, das muss man immer dabei bedenken.
Aber jetzt gibt es 2 Sachen, die mir im Ohr geblieben sind. Zum einen sagen Sie immer Progesteron. Also das Progesteron ist eigentlich das Problem, ne?
Nein, das Gestagen generell. Gestagen ist der Überbegriff für alle Stoffe, die die Gebärmutterschleimhaut umbauen. Das heißt, wir brauchen immer dann ein Gestagen in der Therapie, wenn die Gebärmutter noch da ist. Bei Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, die können aufs Gestagen verzichten. Das macht auch tatsächlich, eine reine Östrogentherapie macht weniger Risiken, insbesondere was die Brust anbelangt. Und jetzt wird immer wieder durcheinander geschmissen, auch in Foren, im Internet. Gestagen ist der Überbegriff und Progesteron ist, wenn Sie so wollen, das körpereigene Gestagen. Mhm. Und dann haben wir aber eine Reihe von synthetischen Gestagenen, die wir zum Beispiel in den Antibabypillen drin haben, weil sie mit Progesteron nicht verhüten können. Mhm. Das heißt, vor 60 Jahren, als die Pillen entwickelt wurden, hat man diese synthetischen Gestagene entwickelt, um den Eisprung zu unterdrücken. Und noch was, vielleicht muss man dazu auch wissen, dass das Progesteron damals gar nicht so herstellbar war, dass der Körper das vernünftig aufnimmt. Das können wir erst seit den 80er Jahren. Dann hat man das, sagen wir mal, so ummantelt, biochemisch oder chemisch, dass es besser aufgenommen wird. Das ist das sogenannte mikronisierte Progesteron. Das kann auch im Magen aufgenommen werden. Aber das ist alles nicht so einfach und man muss einfach unterscheiden. Gestagen ist der Überbegriff und Progesteron und alle synthetischen Gestagene sind Teil dieser Gruppe.
Und problematisch sozusagen, wenn ich dann die Hormonersatztherapie mache, ist eigentlich eher dieses Progesteron oder Gestagen, was ich dazu nehme, wenn ich noch eine Gebärmutter habe.
Ja, ganz genau. Das macht noch Risiken. Aber wenn ich jetzt, es gibt auch mal immer wieder, auch das hört man gelegentlich im Internet, dann lassen wir doch das Progesteron und das Gestagen weg. Mhm. Und wenn ich das niedrig dosiere, macht das nichts. Das ist leider nicht korrekt. Wenn Sie Östrogen alleine über einen langen Zeitraum nehmen, ist Ihr Risiko, an Gebärmutter-Schleimhautkrebs zu erkranken, 8 bis 10 Mal erhöht. Also das ist jetzt schon, wissen Sie, wenn wir denken über 1,3-fach, was 30% entspricht, das heißt, 10-fach erhöht ist 1000% mehr. Also da sind wir so in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Das mag vielleicht mit niedrig dosierter Therapie nicht so hoch sein, aber es ist auf jeden Fall erhöht. Und ich sehe tatsächlich immer mal wieder Patientinnen, die über einen längeren Zeitraum das Östrogen als Gel alleine genommen haben und dann doch ein Karzinom entwickelt haben. Und ich kenne auch eine, die dann daran gestorben ist, was ich nicht akzeptabel finde. Mhm.
Frau Schaudig, und außerdem, Sie haben gesagt, es ist häufig, jede 8. Frau bekommt Brustkrebs im Laufe ihres Lebens. Und es ist aber eine Diagnose, die oft im Alter erst gestellt wird.
Es ist eigentlich ein Alterskarzinom. Der Altersgipfel ist bei 70. Mhm. Das ist vielen nicht bewusst. Ich glaube, das liegt auch dran, da sprechen die Frauen oft gar nicht drüber. Da wird gar nicht viel von der Umgebung bemerkt. Aber der Altersgipfel ist mit 70. Wir haben allerdings, das muss man auch einräumen, eine Zunahme von Brustkrebsfällen bei jungen Frauen, also auch bei welchen, die noch gar nicht die Menopause erreicht haben. Trotzdem, wenn man die Gesamtzahl der Brustkrebsfälle sieht, ist tatsächlich die dicke Wolke zwischen 60 und 80.
Und das sind ja nicht alles Frauen, die eine Hormonersatztherapie machen. Hat es denn sozusagen, dass wir im Alter dann Brustkrebs bekommen, also manche von uns?
Naja, man sagt ja so ein bisschen, Brustkrebs bei Frauen, Prostatakrebs bei Männern verhält sich auch biologisch sehr ähnlich. Es gibt eine alte Studie, wenn Sie Frauen um die 50, die aus irgendeinem Grund unnatürlich zu Tode gekommen sind, wenn Sie da die Brüste untersuchen, finden Sie in fast der Hälfte der Fälle bereits geringe Vorstufen von Krebs in der Brust bei 50-jährigen Frauen. Nun ist es so, wenn wir da Hormone dazugeben, dann düngen wir die so ein bisschen. Das ist so der Mechanismus. Man geht eigentlich nicht davon aus, dass der Brustkrebs entsteht durch die Hormongabe, sondern wir düngen Zellgruppen, die bereits so auf dem Weg zum Krebs sind. Dieser Weg zum Krebs dauert relativ lang. Man geht eigentlich davon aus, dass das alleine 5 bis 10 Jahre dauert. Es gibt einen Urologen, der sagt, im Prinzip kriegt jeder Mann einen Prostatakrebs. Der muss nur alt genug werden. Das könnte man vielleicht von den Frauen auch sagen. Ich kenne diese Statistik nicht. Aber man muss einfach sagen, irgendwann kippt dann mal so ein Schalter um und die Zellen werden bösartig und das ist, glaube ich, einfach in der Natur des Menschen drin. Die Natur hat uns nicht gemacht, 150 zu werden dafür. Aber wahrscheinlich, wenn wir 150 würden, wird es bei jedem irgendwann mal passieren. Mhm.
Sozusagen, dass mit steigendem Alter steigt auch das Risiko für so Zellmutationen. Okay. Frau Labidi, beruhigt Sie das jetzt eigentlich, was wir hier erzählen, oder eher nicht?
Doch, dadurch, dass ich jetzt zur Mammographie gehe und oder sagen wir mal mit meinem Alter, ich war ja erst einmal, habe auch den Brief bekommen wegen auffällig Befund und so und ich natürlich schon voll Panik und dann hatte halt die Ärztin aber zu mir gesagt, dass halt meine Brust halt so, speziell aufgebaut ist, dass sie das halt ganz genau alles aufnehmen möchte, um halt dann bei den weiteren Mammografien halt immer Veränderungen sehen zu können. Also ich brauche keine Angst haben. Und wenn ich das jetzt so höre, ist es so, also eigentlich habe ich ja die Zellen schon, denke ich mal, drinne. Die sind halt vielleicht nicht ausgebrochen und ich glaube, ich muss nächstes Jahr, wäre dann alle 2 Jahre, sagten sie, geht man dahin.
Die Mammographie macht man alle 2 Jahre und da ich ein sehr vorsichtiger Mensch bin und ja schon sagen muss, ich kann mit dieser Hormontherapie durchaus einen Brustkrebs im Anfangsstadium ein bisschen antreiben, sag ich meinen Patienten, wenn sie Hormone nehmen, dann machen sie bitte jährlich eine einen Ultraschall der Brust. Das ist allerdings eine sogenannte Igel-Leistung. Die kostet so um die 40, 50 Euro, also ist auch nicht ganz billig. Ich finde, das sollte uns die Gesundheit wert sein. Wir geben für viele Sachen Geld aus und da würde ich mal sagen, ist es gut investiert. Da kann man jetzt drüber streiten, Frau Labidi, ob die Gesellschaft oder das Gesundheitssystem das eigentlich den Frauen bezahlen sollte.
Genau, das wäre aber gerade mein Gedanke.
Ja, ich bin da eigentlich auch ganz bei Ihnen, aber es wird ja im Moment eher gekürzt als das Gegenteil. Also ich würde mich da sehr drüber freuen. Das Mammographie-Screening, also diese Reihenuntersuchung, zu der Sie mit 50 eine Einladung bekommen haben, da hat man das jetzt schon auf 75 erweitert. Das war also immer nur von 50 bis 70 alle zwei Jahre. Das hat man schon erweitert bis 75 und meines Wissens gibt es auch Bestrebungen, damit schon ab 45 anzufangen, was ich sehr vernünftig finde. Ob der Ultraschall nun bezahlt wird oder nicht, darüber muss man sich streiten. Ich wäre da sehr dafür, aber ich bin nicht diejenige, die das Geld verteilt, leider. Ich fände es super.
Ja. Aber man muss ja auch sagen, wenn wir sagen, jede achte Frau erkrankt, dann gibt es ja sozusagen viele Frauen, die das Schicksal nicht trifft, muss man ja auch mal sagen. Ne?
Das ist gut, ja.
Eine Hörerin, und zwar Lucretia, die treibt diese Frage auch um. Und zwar schreibt sie, wenn man doch sagt, dass Hormone den weiteren Wachstum von hormonellem Brustkrebs fördern, wie kann es dann sein, dass eine langjährige Einnahme der Antibabypille das Risiko für Brustkrebs nicht signifikant erhöhen soll? Widerspricht sich das nicht? Ich selbst bin 44 Jahre alt und nehme die Pille aus Angst seit vielen Jahren nicht mehr, nachdem meine Mutter mit 48 Jahren an einem hormonellen Brustkrebs erkrankt ist.
Ja, Sie hören mich seufzen, Frau Simonsen. Das ist eine schwierige Frage. Also ich kenne viele alte Studien, die immer gesagt haben, das Brustkrebsrisiko wird nicht erhöht, 1,1-fach. Es gab jetzt im letzten, also 10% mehr. Also ganz, man kann nicht sagen, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, aber einen mini winzigen Einfluss. Und dann gab es jetzt letztes Jahr eine Studie, die hat es nochmal angeguckt, die kommt auf ein bisschen höhere Zahl. Also ein bisschen mehr 30% mehr. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Meine persönliche Argumentation ist immer, dass wir ja wissen, dass Frauen, die spät in die Wechseljahre kommen, ein höheres Brustkrebsrisiko haben als Frauen, die sehr früh in die Wechseljahre kommen. Dafür hat die letztere Gruppe, also die in frühen Wechseljahren, die hat ein deutlich erhöhtes Infarkt- und Schlaganfallrisiko, ein erhöhtes Osteoporose und auch ein erhöhtes Demenzrisiko. Also die eigenen Hormone schützen auch vor bestimmten Sachen, aber dafür kriegt man eher Brustkrebs. Das heißt, auch die körpereigenen Hormone promoten das Brustkrebsrisiko. Und jetzt ist die Argumentation natürlich die, wenn eine Frau, die noch verhüten muss, die hat ja noch eine eigene Eierstockfunktion, sonst müsste sie nicht verhüten. Wenn die jetzt Hormone nimmt, dann ist es vielleicht der Brust egal, wo die Hormone herkommen, ob es die zugeführten sind oder ob es die sind, die vom eigenen Körper produziert werden. Nun ist es natürlich so, wir haben vorhin gesagt, in der Postmenopause, also wenn der Eierstock nicht mehr arbeitet, haben wir durch die synthetischen Gestagene etwas mehr Risiko als durch die bioidentischen Progesterongaben. Also das legt ja so ein bisschen den Schluss nahe, dass es doch einen Unterschied geben muss. Ich kenne jetzt nur diese eine Studie, die sagt, doch, es gibt mehr Risiko. Interessanterweise kam da raus, dass da vor allen Dingen die Karzinome betroffen waren, die nicht hormonrezeptorpositiv waren. Das macht jetzt ja gar keinen Sinn. Deswegen muss ich gestehen, dass ich bei dieser Art von Studien immer sehr zurückhaltend bin, weil, und das kritisieren auch die Autoren selber, extrem inhomogene Studienpopulation, also unterschiedliche Frauen. Wir wissen auch oft zu wenig darüber, wie lang haben die das genommen, haben die das kurz genommen, wie sind die persönlichen Risiken. Da ist immer wieder so ein Bias drin, also so ein Vorbehalt. Und vielleicht muss man an der Stelle schon sagen, was super gut belegt ist, dass Frauen, die die Antibabypille nehmen, ein signifikant niedrigeres Eierstockkrebsrisiko haben. Und das ist wirklich dramatisch niedriger. Also nur noch die Hälfte der Frauen kriegt das. Und spannenderweise setzt sich diese Risikoreduzierung sogar bis auch noch Jahrzehnte nach Anwendung der Pille fort. Eierstockkrebs ist seltener, viel seltener als Brustkrebs, aber es ist ein ziemlich blödes Karzinom, weil dann, das kann man schwer früh erkennen, das möchte man eigentlich nicht so wirklich haben. Es ist ein Krebs, der auch schwerer behandelbar ist und mehr Folgen hat. Also man muss schon sagen, da gibt es positive Seiten. Auch der Gebärmutterschleimhautkrebs ist signifikant reduziert bei Frauen, die die Pille nehmen. Und jetzt muss man vielleicht so eine Nettorechnung machen. Man kann es nicht komplett ausschließen, dass die Pille einen kleinen Einfluss hat, aber der ist sicher nicht so besonders hoch, wenn ist es minimal.
Also ist Ihre Angst ein bisschen unberechtigt von Lucrezia, wenn die Mutter Brustkrebs hatte mit 48, ist irgendwie nicht so eine
gute Mutter. Da wäre mal die spannende Frage, hat die Mutter eigentlich Hormone genommen oder nicht? Also ich würde sagen, wissen Sie, ich sag's mal andersrum. Wir haben ja oft das Thema Frauen, die diesen genetischen Brustkrebs hatten. Das ist diese Krebsform, die auch Angelina Jolie hatte. Ich kann das sagen, weil es in der gesamten Yellow Press stand. Die haben von Haus aus ein irre hohes Brustkrebs und aber auch ein irre hohes Eierstockkrebsrisiko. Das heißt, die Frauen schützen sich zum Beispiel vom Eierstockkrebs und den Brustkrebs kann man besser überwachen. Also das ist wirklich sehr tricky. Ich würde die Patientin ziemlich sicher beruhigen und sagen, wahrscheinlich macht es nichts. Aber ich will es mal anders sagen, wenn die auch ohne Antibabypille gut durchs Leben kommt und andere Formen der sicherer Formen der Verhütung hat und es ihr ansonsten gut geht, dann kann sie ja auch anders verhüten, to play it safe sozusagen. Aber ich würde da schon so ein bisschen Entwarnung geben.
Und Sie haben eben auch gesagt, Frauen, die spät in die Wechseljahre kommen, die haben eben einen besseren Schutz vor Herzkreislauf, vor Demenz, auch vor Osteoporose. Und das führen ja viele Frauen an, die so sagen, nehmt doch eure Hormone einfach bis ins hohe Alter, weil wir einfach damit gesünder alt werden. Da gibt es ja auch eine spannende Studie dazu. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Ja, das nicht von der Hand zu weisen, muss man aber da mehrere Dinge. Die eine Studie, die wir jetzt, die haben es ja bei jenseits der 65 Jahre untersucht. Aber auch da hat diese Studie hat extrem viele Fallstricke. Wenn man sich die anschaut, also das wird gerne plakativ gesagt, guck mal, auch noch jenseits der 65 ist das sicher. Da war ehrlich gesagt, bei den Hormonen, die die Frauen genommen haben in der Studie, eine wilde Gemengelage, ich sag's mal so. Also manche haben sogar noch die Antibabypille genommen, was man sich gar nicht vorstellen kann, also was auch völlig absurd ist. Und manche haben vaginales Östrogen genommen, wo wir nicht wissen, war das welches, was systemisch gewirkt hat oder war das nur das, was diese lokalen Beschwerden wie Inkontinenz und so weiter angeht. Also diese Studie muss man mit Zurückhaltung sehen. Auch da kam übrigens wieder ein erhöhtes Brustkrebsrisiko raus bei Frauen, die eine Kombitherapie gemacht haben. Ein spannender Aspekt ist nochmal, das muss man schon sagen, für den Knochen ist es sicher schützend, aber wenn ich eine Frau habe, die gar kein Osteoporose-Risiko hat, dann kann man das ja sozusagen außen vor lassen. Wir machen ja eine Knochendichte-Messung, dann sehen wir ja, wo die steht. Und was ich relativ neu erst gelernt habe, war, dass sich die Rezeptoren, das sind die Empfängerzellen an den Gefäßen, im Laufe des Lebens verändern. Das heißt, die 65-Jährige hat eine andere Gefäßantwort auf Hormone als die 50-Jährige. Was wir nicht wissen ist, was jetzt passiert, wenn die von 50 bis 65 Hormone nimmt, ob dann dieser Rezeptorbesatz gleich bleibt oder ob der sich trotzdem ändert. Also es ist alles nicht so ganz einfach und wir haben nicht wirklich gute prospektive Studien für ältere Patienten. Das muss man einfach sagen. Also ich würde mal sagen, so bis 65, wenn die Patientin sich wohlfühlt, hat sie möglicherweise Benefits und dann muss man gucken, bringt sie ein Risiko mit für Osteoporose, für Diabetes, da haben wir ja einen definitiven Schutz, bringt sie ein Risiko mit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jetzt habe ich vielleicht eine 50-Jährige, die total sportlich ist, kein Alkohol trinkt, null Diabetes-Risiko hat, weil sie schlank ist und weil es auch kein Diabetes in der Familie gibt, die Knochen sind super, alle keiner in der Familie hatte jene Osteoporose, naja. Ja, wissen Sie, die profitiert ja nicht da wirklich von.
Denken
auf
Sie
der
nicht.
Anderen Seite habe
also,
ich.
Weil sie würde ja vielleicht von dem Mangel sozusagen, der Mangel würde ihr ja vielleicht ihren Vorteil dann auffressen.
Das weiß man nicht. Das ist eine gute Frage. Das kann man aber einfach so nicht sagen. Also okay. Ich persönlich glaube schon auch an sicher vorhandene Vorteile einer Hormontherapie, wenn man die präventiv quasi sieht. aber gute Daten haben wir dazu nicht. Und wenn jemand keinen Leidensdruck hat und vor allen Dingen keine Risiken für alle diese Erkrankungen, dann wäre ich vorsichtig. Vielleicht mit Ausnahme des Knochens. Wenn jemand bereits mit 50 eine schlechte Knochendichte hat und alle Frauen in der Familie eine Osteoporose haben, da wäre ich tatsächlich großzügig mit Hormonen, weil da haben wir einen echten Effekt und der ist auch gut belegt. Für alle anderen Sachen, wissen Sie, Herz-Kreislauf-Erkrankung, da muss ich jetzt schon mal so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Da machen die Östrogene schon positive Effekte, aber wir müssen natürlich auch andere Dinge im Gesamtbild sehen. Wir müssen gucken, wie ist der Cholesterinspiegel, sollten wir den senken? Wie ist der Blutdruck, sollen wir den verbessern? Vielleicht hat man dann durch die Östrogengabe einen zusätzlichen Nutzen. Da glaube ich schon auch dran. Aber jemand, der null Risiko mitbringt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wird auch nicht so viel profitieren.
Frau Labidi, Sie sind 51 und haben vorhin schon gesagt, oh, ich hätte gehofft, dass ich endlich durch bin. Frau Schaudig, können Sie ihr denn Hoffnung machen und sagen, ah, das dauert nicht mehr lang oder hat nicht so?
Ja, so ein bisschen, dass Frau Labidi jetzt nur noch sporadisch geblutet hat in der Zeit, wo sie keine Pille genommen hat, spricht schon dafür, dass der Eierstock schon so auf der Zielgeraden dahin ist, dass er gar nicht mehr arbeitet. Was dann passiert, wissen wir noch nicht. Es gibt ja Frauen, die dann erst recht schwitzen, das muss man so sagen. Und es gibt auch die weiter Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen haben. Aber gerade diese Stimmungsschwankungen und die Konzentrationsschwierigkeiten, sagt man, werden eher besser mit Ende der Eierstocksaktivität. Es kann dann unterschiedlich lange dauern. Bei manchen Frauen ist dann nach 1-2 Jahren das Schlimmste vorüber. Und wir wissen aber auch, dass es auch noch Frauen gibt, die mit 60, 70 noch schwitzen. Man kann da leider nicht so richtig vorhersehen. Frau Labidi, wie war das bei Ihrer Mutter? Oder haben Sie mit der gar nicht drüber gesprochen?
Nee, leider nicht. Meine Mutter ist nun leider auch letztes Jahr verstorben und ich habe jetzt öfter mal zum Himmel hochgeschaut und habe gesagt, Mensch Mama, manchmal könnte ich dich jetzt echt mal was fragen. Ja, und also ich kann mich noch an einige Situationen erinnern, dass meine Mutter, wenn sie dann halt nachts oder so oder frühmorgens dann quasi auf dem Bett aufsprang und wie ein Schlachtfeld in Richtung Badezimmer hinterlassen hat. Mhm. Und es sind halt so auch meine Sachen. Also ich habe das manchmal auch so, das sind vor allen Dingen sind das manchmal Minuten wirklich, wo du denkst, oh Gott, jetzt bin ich durch.
Dass sie so schlimm schwitzen früh, wenn sie aufwachen.
Bluten.
Ach, genau, okay. So starke Blutung.
Das ist so das, was auch so ich typisch, von ne? meiner Mutter, wo ich mich jetzt noch dran erinnern kann. Aber so, also da haben wir nie drüber geredet, auch mit meiner Oma nicht. Ich habe ja nur meine Oma sehr lange gekannt. Das ist,
naja,
da wurde
wissen
nie
Sie,
drüber
Frauen
geredet.
Die Frauen haben wenig drüber gesprochen. Meine Mutter hat schon immer von der fliegenden Hitze gesprochen. Das war so die fliegende Hitze war eigentlich der stehende Begriff. Und ich glaube, ich darf das sagen. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter dann mal die Nacht in der Badewanne verbracht hatte im Hotel, weil sie das nicht ausgehalten hat mit dem Schwitzen. In der kalten Badewanne wohlgemerkt. Im Hochsommer. Also ich habe es mitgekriegt, aber nicht permanent. Also ich würde es mal so sagen, das wurde nicht permanent besprochen, aber dass es sowas gibt wie Wechseljahre, das habe ich schon mitgekriegt.
Wenn jetzt Frau Labidi nimmt ja jetzt die Gestagenpille. Frau Schaudig, Sie haben gesagt, Sie soll noch das transdermale Östrogen dazu nehmen. Wie stehen denn die Chancen, dass Sie Ihre jetzigen Beschwerden da doch in den Griff bekommt?
Ich würde mal sagen, die Chancen stehen ziemlich gut. Die sind nicht bei 100%, aber ich würde mal sagen, zu 70-80% wird es besser. Und vielleicht, Frau Labidi, für Sie noch, Sie nehmen ja jetzt die Pille. Damit haben Sie eine Verhütung und Sie verhindern diese erratischen oder plötzlich vorhandenen Sturzblutungen. Ich sage es jetzt mal so. Und wenn Sie jetzt ein Östrogen dazu nehmen, da würde ich mit aller Vorsicht sagen, damit gehen Sie keine höheren Risiken ein, als wenn Sie die Pille alleine nehmen. Dieses bisschen Östrogen dazu wird an Ihren Risiken, die Sie vielleicht mit der Hormontherapie eingehen, nicht viel ändern.
Das freut mich zu hören.
Und wenn Sie es über die Haut nehmen, ich würde es nicht zu hoch dosieren bei Ihnen. Auch in der Frauensauna, in dem Gespräch, kommt ja an einer Stelle rüber die Ärztin, die mit Ihnen besprochen hat, probieren Sie mal was Pflanzliches. Die meinte dann, dass sie wegen des Rauchens ein Problem hat. Das Rauchen erhöht weniger ihr Thromboserisiko, auch ein bisschen, aber es erhöht leider auch ihr Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Hm. Ich meine, ich will jetzt nicht mit Ihnen schimpfen, das muss jeder selber wissen, was er macht. Ich finde das völlig in Ordnung, wir sind ja erwachsene Menschen. Nur wenn man darüber spricht, muss man sagen, diese Risiken werden leicht erhöht. Wir haben aber immerhin Daten, dass eine Östrogengabe über die Haut das Schlaganfallrisiko nicht erhöht. Haben wir zwei ganz gute Studien, auch nur Beobachtungsstudien. Also das heißt, sie gehen da eigentlich kein nennenswertes Risiko ein. Sie sollten das Östrogen auf gar keinen Fall schlucken, weil dann gehen sie erhöhte Risiken ein für Schlaganfall und Thrombose, weil die Leber dann mehr Gerinnungsstoffe produziert, wenn sie es schlucken. Das tut sie nicht, wenn sie es über die Haut nehmen. Aber ich würde da jetzt auch nicht eine mega hohe Dosis einsetzen, sondern mal so probieren mit einem oder zwei Hub Gel oder so einem niedrig dosierten Pflaster. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihre Frauenärztin da durchaus überzeugen können.
Gut. Und jetzt wollen wir noch mal zu diesen Schlafstörungen und diesen Heißhungerattacken kommen. Ja. Frau Labidi, was genau erleben Sie da in der Nacht?
Aber ist ja jetzt fast ein Jahr knapp. Ich stehe dann auf und dann tigere ich durch die Wohnung und das ist schlimm, wenn ich dann was Süßes zu Hause habe. Mhm. Bei meinem Freund ist ja nun der Schrank dann Gott sei Dank immer gefüllt. Und ich versuche das bei mir, wenn ich bei mir bin, eigentlich schon zu vermeiden. Und habe aber dann auch manchmal so, dass ich dann aufstehe und mir ein Brot mit Marmelade machen muss. Mhm. Und wie gesagt, sonst ist es wirklich so, ich schaffe das auch eine große Tafel Schokolade Milka. Also sorry, ohne Werbung zu machen. Aber die Größe muss man ja sagen können, mir einzuverhelfen, jetzt nicht hintereinander weg unbedingt, aber ich werde dann auch wach und dann stecke ich mir noch ein paar Stücken in, es ist komisch bei mir.
Frau Schaudig, das klingt wie so Unterzuckerung.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also diese Geschichte mit der Appetitregelung, die wird ja sehr kontrovers diskutiert und wir haben auch nicht so gute Daten dazu. Ich finde das super spannend, Frau Labidi, dass Sie das so schildern. Ich habe gerade nachgedacht, ob ich das von meinen Patientinnen so dezidiert auch geschildert kriege und mir fällt gerade keine ein, die mir das so erzählt hat. Vielleicht erzählen die mir das aber nur nicht, weil sie es gar nicht wichtig finden, ne? Also könnte ja auch sein. Was wir wissen inzwischen ist, wir haben ja das mittlerweile besser verstanden, wie diese Hitzewallungen im Zwischenhirn ausgelöst werden. Das ist also, da gibt es so Neuronen im Zwischenhirn, die reagieren auf Östrogenmangel und dann lösen sie Hitzewallungen aus. Das Zentrum, wo die Hitzewallungen ausgelöst werden, liegt direkt neben dem Schlafzentrum und auch daneben liegt auch das Zentrum für Appetitkontrolle. Und es ist ziemlich gut vorstellbar und ich habe das gerade auch mit meiner Praxispartnerin Frau Schwenkhagen vor kurzem wieder intensiv diskutiert, dass wir uns gefragt haben, was passiert da oben eigentlich alles? Und ich glaube, wir wissen das einfach noch nicht so genau und man kann sich das sehr gut vorstellen, dass bei einem Teil der Frauen neben der Anregung des Hitzewallungszentrums auch das Appetitzentrum und das Schlafzentrum angeregt wird. Und wenn Frau Labidi nachts wahnsinnig schlecht schläft und diese Schlafstörung ausgelöst wird durch irgendwelche Botenstoffe im Zwischenhirn, da könnte man sich ja auch vorstellen, dass die mal eben nebenan auch anklopfen im Zwischenhirn und sagen, und hier ist das Appetitzentrum und es wird auch irgendwie getriggert. Mhm. Ich rede jetzt in Fragezeichen und nur wilden Spekulationen, aber es ist vorstellbar, denn wir haben immer noch nicht entschlüsselt, was macht eigentlich diese Schlafstörung. Das wissen wir nicht genau. Und ich persönlich glaube, dass es tatsächlich was mit diesen Neuronen zu tun hat, die wir erst seit neuem kennen. Ich sage das Wort, das sind die Candy-Neurone. Das klingt ja so nach Süßigkeiten, ja, aber genau. Es schreibt sich anders. Mhm. KND sozusagen. Und die machen wahrscheinlich viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ich bin total gespannt, was wir da in Zukunft zu hören werden.
Aber eigentlich mit diesen Schlafstörungen und so, müsste das nicht eigentlich durch diese Gestagenpille sich auch ein bisschen beruhigen?
Ich würde ja sagen, ja, allerdings nur, wenn wir den Östrogenmangel, der dann immer mal phasenweit entsteht, auch ausgleichen. Also wir müssen sozusagen möglichst stabile Verhältnisse schaffen, damit das Zwischenhirn gar nicht auf dumme Gedanken kommt. Ich sag's mal so, ja? Okay. Das Zwischenhirn können wir nicht beeinflussen. Das ist alles unbewusst, unwillkürlich. Da können wir nichts mitmachen. Und wenn das Zwischenhirn das Signal kriegt, hier ist zu wenig Östrogen oder auch es schwankt sehr stark, dann kann das Zwischenhirn ein bisschen verrückt spielen. Also ich würde sagen, Ausgleich des Östrogenmangels. Ich sehe auch immer wieder Patienten, die mir sagen, je mehr Östrogen ich zu mir nehme, desto besser schlafe ich. Also es ist nicht so, dass nur das Progesteron den schlafanstoßenden Effekt hat, was immer so ein bisschen unterstellt wird, sondern es ist sicherlich auch das Östrogen, was dem Schlaf gut tut.
Und ich glaube, da haben Sie ja schon mal gesagt im Podcast, wenn man zum Beispiel 2 Hub nimmt Östrogen, dann ruhig auch verteilen über den Tag und nicht alles früh morgens draufschmieren.
Ja, da bin ich nicht so unbedingt überzeugt von. Das machen manche, also meine Patienten nehmen es in aller Regel einmal am Tag, weil es den Spiegel schon hält. Mhm. Es könnte sein, dass Pflaster ein bisschen gleichmäßigeren Spiegel machen, weil die ja kontinuierlich was abgeben. Beim Gel bildet sich ein Depot in der Haut. Und zwar nicht im Fettgewebe, sondern im Unterhautgewebe. Und da wird es ständig abgeholt. Also man muss das ausprobieren.
Und es gab noch eine andere Sequenz in der Doku, wo auch die eine Ärztin warnte, da könnte auch, wenn sie vielleicht mit Inkontinenz Probleme haben, durch so eine Hormonersatztherapie, das auch schlimmer werden. Das ist ja auch jetzt keine gute Botschaft für uns Frauen.
Nee, das ist keine Botschaft. Ich habe an der Stelle ein bisschen gestutzt. Vielleicht darf ich an der Stelle nochmal auf unseren Podcast mit der Urologin verweisen, die ja da auch nochmal sehr differenziert drüber gesprochen hat. Man muss 2 Dinge unterscheiden. Es gibt einmal die sogenannte Stressinkontinenz und es gibt die Dranginkontinenz. Die Stressinkontinenz betrifft vor allem Frauen, die viele Geburten hatten. Frau Labidi, da habe ich bei Ihnen gedacht, Sie haben 3 Kinder geboren. Waren es Kaiserschnitte oder waren das normale Geburten?
Nee, es waren normale Geburten. Aber es gibt auch diese Kombi, habe ich heute
gelesen. Ja, die gibt es auch.
Genau,
richtig,
und ich glaube, das
richtig.
Ist das, was ich habe. Weil ich habe ja jetzt nicht nur beim Niesen oder Husten oder so diese Probleme, sondern ich habe halt richtig Probleme damit. Also selbst
Sie haben es gerade selber gesagt. Also die Stressinkontinenz ist letztlich ein mechanisches Problem. Beim Husten, Niesen, Pressen. Oder wenn sie lachen, geht was ab. Aber sie haben auch, glaube ich mal, irgendwann gesagt, dass sie auch häufigen Harndrang haben. Und die Dranginkontinenz ist auch sowas, man steht vor der Haustür, merkt, meine Blase ist voll, ich muss aufs Klo. Und in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, schafft man es plötzlich nicht mehr bis zur Toilette, sondern es geht vorher schon was ab.
Das
unangenehm.
Ist bei mir sogar schon ganz anders. Ich verlasse das Haus und nach 5 Minuten unterwegs merke ich schon, wie es tröpfelt.
Ah, das ist natürlich sehr unangenehm.
Ja, genau.
Zu der Aussage der Ärztin in der Doku, dass es Inkontinenz machen kann. Aus der berühmten WHI-Studie, über die wir schon ganz oft gesprochen haben, die 2002 publiziert wurde. Da haben ja Frauen, die im Mittel 63 waren, also schon zum Teil lange die letzte Regelblutung hinter sich hatten. Da gab es auch welche, die waren 70, 75 und 80. Die haben mit Beginn einer relativ hochdosierten Östrogentherapie tatsächlich mehr Stressinkontinenz gehabt. Also dieses Husten, Niesen, Pressending. Das bezog sich nicht auf die Dranginkontinenz. Wenn ich jetzt so höre, was Sie sagen, Frau Labidi, habe ich ja eher den Eindruck, das ist Ihr Problem. Also ich würde mich da mal intensiv auch nochmal urogynäkologisch untersuchen lassen, nochmal, dass man nochmal genau checkt, was ist denn das Problem. Die Dranginkontinenz wird in der Tat durch Östrogene besser, vor allen Dingen aber durch eine lokale Östrogengabe, also Zäpfchen, Cremes, die sie in die Scheide einführen und das ist ein anderes Östrogen als das, was wir schlucken oder auf den Arm schmieren oder auf den Bauch. Das ist das Östriol und ich würde mich da auch nochmal beraten lassen, ob sie damit nicht nach vorne kommen.
Gut, okay, ja.
Und, also ich hätte jetzt keine Sorge, dass wenn Sie jetzt das Östrogen als Gel auf den Oberschenkel oder Arm schmieren, also dieses Transdermale, damit machen Sie nichts an Ihrer Inkontinenz. Wissen Sie, ich sehe so viele Patienten und das erzählen die mir nie. Die kommen nicht und sagen, und wissen Sie was, seit ich das nehme, habe ich plötzlich mehr Inkontinenzprobleme. Kann mich nicht erinnern, ob das jemals jemand gesagt hat.
Aber ganz verrückt, da ich habe noch eine Hörerinnenfrage bekommen, die zwar nicht über Inkontinenz klagt, sondern nachdem sie mit der Hormonersatztherapie angefangen hat, Scheideninfektionen bekommen hat. Und dann hat sie es abgesetzt, hat dann wieder angefangen und dann war das wieder da. Haben Sie sowas schon mal gehört, Frau Schaudig?
Ja, das wird ja auch der Antibabypille gelegentlich nachgesagt. Also es ist auch nicht was, was jetzt sehr häufig vorkommt. Ich kann mir auch den Mechanismus ehrlich gesagt nicht erklären. Ich meine, man müsste dann mal nachfragen, ob die vielleicht, weil sie jetzt mit Hormonen wieder mehr Sex hat, ob es daran liegt. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es wäre so, das würde ich die Patientin jetzt als erstes mal fragen. Haben sie mehr Verkehr, seitdem sie die Hormone nehmen? Das wäre meine erste Frage. Also eigentlich kann ich es mir schwer erklären, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es mehr Infektionen macht.
Und würde da dann helfen, doch auch diese Estriolsalbe noch aufzutragen zusätzlich?
Ja, man müsste sich nochmal genau über die Scheidenflora, also das, was an Keimen in der Scheide ist. Wir haben ja da die natürliche Scheidenflora, das ist viel Milchsäurebakterien. Vielleicht muss man das ein bisschen unterstützen, bisschen Milchsäure dazugeben. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Einwurf, den wir auch in unserer Urologenfolge besprochen haben, dass Frauen, die dieses Gel und Progesteron nehmen, das wird ja relativ niedrig dosiert, da kommt nicht selten zu wenig in der Scheide an. Das heißt, da nehmen wir ganz oft zusätzlich diese lokale Therapie mit Östriol. Also das sollte man auf jeden Fall machen.
Zum Schluss kommen wir nochmal auf die Hitzewallungen zurück, also was ja wirklich viele Frauen extrem sozusagen belastet, weil sie dann auch nicht schlafen können oder weil wir haben immer das Beispiel, die Lehrerin vor der Klasse, die auf einmal rot anläuft und das Fenster aufreißen muss. Frau Schaudig, Anfang des Jahres kam ja dieses nicht hormonelle Medikament Veosa auf den Markt, das ohne Hormone gegen die Hitzewallung helfen soll. Haben Sie bisher Erfahrungen sammeln können damit?
Ja, haben wir. Wir benutzen das auch und es ist tatsächlich bemerkenswert. Es hilft wirklich echt gut gegen Hitzewallungen mit wenigen Nebenwirkungen. Wir hatten eine Patientin mal, die Kopfweh bekommen hat damit. Sonst habe ich bis jetzt keine nennenswerten negativen Rückmeldungen gekriegt. Eine Patientin hat es gar nicht geholfen. Das gibt es natürlich auch mal. Aber all in all würde ich sagen, das hilft wirklich gut und es ist eine echt gute Option.
Und damals wurde ja gesagt, ja, das ist ein Medikament, was auch Brustkrebsfrauen nehmen können. Zwischenzeitlich hatte ich Mails bekommen, wo es hieß, nee, da steht in der Anleitung, das dürfen die Frauen nicht nutzen.
Also steht es nicht ganz drin, da steht nur drin in der Anleitung, es ist an Frauen mit Brustkrebs nicht explizit untersucht. Es gibt eigentlich keine Hypothese, warum es den Frauen mit Brustkrebs schaden soll. Dummerweise ist in den Zulassungsstudien aber dieses Kollektiv nicht gesondert untersucht worden. Deswegen musste auch der Hersteller diesen Satz reinschreiben. Es läuft jetzt eine Studie an Frauen, die mit einer antihormonellen Therapie nach Brustkrebs behandelt werden. Das heißt, wir werden Daten dazu bekommen. Ich gebe es völlig bedenkenlos bei Frauen, wo der Brustkrebs schon länger zurückliegt und die aktuell gar keine Therapie mehr kriegen. Ich muss sagen, da habe ich überhaupt keine Bedenken, weil ich mir auch gar nicht vorstellen kann, dass das was macht an der Prognose des Brustkrebs. Aber da gebe ich es wirklich bedenkenlos. Und bei Frauen, die noch unter einer Therapie stehen, könnte es theoretisch Wechselwirkungen geben mit diesen antihormonellen Medikamenten. Aber auch da gibt es keine Hinweise darauf, dass es Wechselwirkungen gibt. Ich denke, das wird natürlich noch in Studien intensiver beforscht werden. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da wenig oder gar keine Bedenken. Man muss ein bisschen aufpassen mit der Leber. In den Zulassungsstudien gab es in wenigen Fällen Leberwerterhöhungen, also 1-2% der Frauen, die weggingen, wenn die Frauen das abgesetzt haben. Und es ist jetzt ein einziger Fall in den USA beschrieben. Also insgesamt sind jetzt mittlerweile weltweit 100.000 Frauen mit dem Präparat behandelt worden. Es gab einen einzigen Fall mit einer sehr erheblichen Leberwertproblematik. Also die wurde dann gelb und die Leberwerte waren sehr stark erhöht. Nach Absetzen ist es sofort zurückgegangen, also kein bleibender Leberschaden, das ist ja immer das Wichtige. Das muss man so ein bisschen im Auge haben. Wenn jemand ein großes Leberproblem hat, sollte man es nicht geben. Und man kann auch mal gucken, wie verhalten sich die Leberwerte. Man muss jetzt schon sagen, es gibt jede Menge Medikamente, die ganzen Psychopharmaka machen viele machen Leberwerterhöhungen. Auch zum Beispiel Schmerzmittel, banale Schmerzmittel können das machen, Virusinfektionen machen Leberwerterhöhung. Also es ist bei den Studien für dieses Veosa, auch im Placeboarm kam es zu Leberwerterhöhung, aber etwas seltener als bei den anderen. Also man muss das einfach auf dem Schirm haben. Ich bin da auch relativ entspannt, guck mir das aber an.
Ich habe eine Hörerinnenfrage zur Veosa. Und zwar Jana hat uns geschrieben, sie leidet unter extremen Hitzewallungen, extremen Schlafstörungen. Sie ist 52 Jahre, ist postmenopausal und bekommt jetzt 200 Milligramm Famenita, also Progesteron, und einen Hub Gynokardin, Östrogen. Bei mehr Östrogen bekommt sie Brustschmerzen. Und es gibt keine ausreichende Linderung. Ich nehme jetzt seit 3 Monaten statt der Hormone das Veosa, was mir wunderbar bei den Hitzewallungen hilft, aber leider hat sie immer noch Durchschlafstörungen und sie würde jetzt gern eigentlich die bioidentischen Hormone zu dem Veosa dazunehmen.
Das ist eine schwierige Frage. Also zum Beispiel darf man die Antibabypille, das steht explizit in der Packungsbeilage, nicht dazu nehmen, weil das mit dem Ethinylestradiol Wechselwirkung gibt. Also wir haben keine Daten dazu, man muss sich das sehr genau anschauen. Es ist nicht zugelassen dafür und es ist auch nicht untersucht. Insofern ist es, wenn man mal ehrlich ist, ein Experiment. Ich würde in dem Fall eher noch mal gucken, ob man was anderes machen kann für den Schlaf. Ob das Melatonin ist, ob das Baldrian ist. Und wir haben ja von Frau Dr. Zeun in unserer Folge mit den Phytos gehört, Mariendistel hilft gut für den Schlaf. Ein bisschen muss man gucken, ob es möglicherweise Wechselwirkungen gibt. Das muss man tatsächlich mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen, je nachdem, welches Mittel man nimmt. Ich habe das neulich konkret mal für Johanniskraut nachgeschaut, weil ich eine Patientin habe, die sagt, sie wird im Winter, kriegt sie immer so ein bisschen depressive Anwandlungen und da hilft ihr das Johanniskraut gut. Da gibt es zum Beispiel keine Wechselwirkung. Der konnte ich dann sagen, okay, es ist ein anderes Enzymsystem, worüber das abgebaut wird, das können Sie nehmen. Und dann muss man, also von der Mariendistel weiß ich das jetzt zum Beispiel nicht und auch von diesen anderen pflanzlichen Sachen. Da muss man vorsichtig sein. Das Gleiche gilt auch für Psychopharmaka und Schlafmittel. Bestimmte Psychopharmaka darf man nicht zusammen mit dem Veosa nehmen. Das ist Fluvoxamin. Das darf man nicht nehmen, weil es Wechselwirkungen gibt. Aber da muss man einfach im Einzelfall gucken. Das ist schon ein bisschen tricky. Das schafft man, glaube ich, ohne Arzt nicht.
Frau Labidi, in dieser RBB-Doku, in der Frauensauna, da sagen Sie, ich weiß nicht, ob es zu Beginn der ersten Folge war, sagen Sie, die Veränderung in der Pubertät fand ich einfacher als die Veränderung jetzt in meinem Körper. Ich glaube, da haben viele Frauen gesagt, ja, geht mir genauso. Was hätten Sie denn gern schon früher gewusst über die Wechseljahre?
Ja, wo soll ich anfangen?
Alles?
Ja, alles eigentlich. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viel gehört über die ganze Problematik mit Panikattacken, Herzrhythmusstörungen und also Unregelmäßigkeiten, weil ich genau diese Problematik hatte, habe es dann aber halt quasi auf den Burnout so ein bisschen geschoben und mich da alleine durchgewurschtelt, bin dann auch beim Arzt gewesen, beim Kardiologen, um halt zu gucken, was ist das, ja. Weil ich habe ja dann auch Bluthochdruck bekommen durch meine Panikattacken, die dann halt so schlimm war, dass ich halt gedacht habe, Silvester, meine Halsschlagader springt mir aus dem Hals. Und dann wurde auch gleich ein EKG gemacht und da konnte man ja sehen, dass halt nichts war. Wurde dann weiterführend halt so ein bisschen untersucht. Ich musste
und nichts gefunden.
Genau. Das Herz wurde mit Ultraschall gemacht und so Belastungs-EKG. Es war alles soweit in Ordnung.
Und in welcher Phase war das? Wie alt waren Sie damals?
Das war, wo ich 40 war. Also, okay. vor jetzt 10 Jahren.
Praktisch zu Beginn der Wechseljahre. Und hat damals irgendjemand schon mal gesagt, könnten Wechseljahressymptome sein?
Nein, auf gar keinen Fall. Hab dann aber jetzt so auch durch die Doku, weil man hat sich ja doch noch wirklich damit auseinandergesetzt mit dem Thema. Wir haben uns unterhalten. Ich habe auch jetzt teilweise die Kommentare bei Instagram und so weiter gelesen, dass viele Frauen das haben. Und da finde ich auch, die Frauen sollen ruhig mit ihren Ärzten darüber reden. Aber man kann dann beruhigter sein. Man weiß denn, das ist diese ganze hormonelle, dieses hormonelle Chaos, was wir in uns haben. Und das kann das halt auslösen und man ist beruhigter.
Frau Schaudig, das ist, glaube ich, was viele Frauen erzählen und uns schreiben, ne?
Ein wichtiges Thema, Frau Labidi, auch was Sie angesprochen haben mit den Panikattacken. Also mein Eindruck ist, dass erstens die Schlafstörung und zum zweiten auch die Panikattacke irgendwie so ein erstes Signal sind, es könnte jetzt losgehen. Ich sehe das mehr retrospektiv bei den Patienten. Wenn die dann bei mir sind und so das volle Programm der Wechseljahre haben, dann erzählen die mir, neulich hatte ich gerade wieder eine, ja, vor 3-4 Jahren hatte ich mal so Panikattacken, weil wir auch bei der Vorgeschichte fragen, hatten sie mal irgendwie ein psychologisches Problem oder eine psychiatrische Erkrankung, Depression, da gehört natürlich auch die Angststörung dazu. Und mein Eindruck ist, dass das sehr wohl getriggert wird. Wiederum wissen wir nicht, was triggert das eigentlich. Es kann eigentlich noch nicht der Östrogenmangel sein, denn das Östrogen ist ja eigentlich noch ganz gut. Mhm. Vielleicht sind da wieder diese komischen Neuronen im Zwischenhirn beteiligt. Ich weiß es nicht. Aber was ich wirklich sagen muss, dass viele, viele auch Nicht-Gynäkologen, aber auch Gynäkologen gerade so frühen Übergang in die Wechseljahre nicht als solches nach wahrnehmen.
Ja, ich glaube, dass dieser Hinweis, ne, also dann, dass der den Frauen schon helfen würde, wenn man sagen würde, naja, die Hormone, das könnte jetzt daran liegen und das macht ganz typischerweise solche Symptome, dann würde man sich ja auch in eine ganz andere Richtung vielleicht auch belesen, ne? Also ich selber hab ja auch schon offen drüber gesprochen, ich hatte auch extreme Herzprobleme, war bei mehreren Kardiologen auch, weil ich Angst hatte, es ist was Schlimmes. Die haben dann gesagt, nein, Sie sind gesund. Und dann habe ich gesagt, na und woher kommt das? Ja, Sie haben Stress. Und es waren die Wechseljahre und das, entweder wissen Sie es nicht oder Sie denken nicht dran oder finden es nicht wichtig, aber das hätte mir damals extrem auch geholfen, das einfach zu wissen, dass es daran liegt. Ne?
Ich glaube, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an und ich sage jetzt mal, ein Kommentar von unseren Hörerinnen, den Sie jetzt, glaube ich, nicht vorgelesen hatten, den feiere ich und den finde ich so toll. Die sagt nämlich, ich kann seit diesem Podcast und seit so viel öffentlich darüber gesprochen wird, deutlich entspannter und selbstbewusster mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, dass wir auch durch diesen Podcast, Frau Labidi, Ihnen noch da an der Stelle nochmal tausend Dank, dass wir durch diesen Podcast und auch durch diese ganzen Sendungen durch die Frauensauna und es ist ja im Moment auf breiter Ebene, alleine schon, dass es thematisiert wird, schafft schon ganz viel zum besseren Umgang damit. Ich glaube, das macht wirklich viel. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, sogar im Bundestag gab es einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion, wo gefordert wird, eine nationale Menopausenstrategie zu entwickeln. Das kann ich 195% begrüßen. Und interessant fand ich allerdings, dass alle Parteien es dann in der Antwort begrüßt haben, aber eine Abgeordnete, und ich muss es jetzt sagen, es war eine Abgeordnete der AfD, hat als Antwort darauf gehabt, hat die CDU, CSU noch alle Tassen im Schrank. Da muss ich gestehen, das habe ich mir dreimal angehört, weil ich es gar nicht fassen konnte. Da sehen Sie schon, wie unterschiedlich auch mit dem Thema umgegangen wird. Das impliziert so ein bisschen, stellt euch nicht so an, wir haben wirklich schlimmere Probleme. Mhm. Aber die Tatsache ist doch, dass in der deutschen Studie von Frau Rumler wurde klar, dass 20% der Frauen erwägen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. 30% haben sich schon mal krank schreiben lassen wegen der Beschwerden. Ich meine, das ist natürlich einerseits ein volkswirtschaftliches Problem. Wir haben Personalmangel an allen Enden. Aber es zeigt natürlich auch, dass es den Frauen richtig den schlecht geht. Und genau. Denen muss man doch helfen. Und da kann man doch nicht sagen, die haben ja alle Tassen im Schrank. Ich muss gestehen, es hat mich echt schockiert.
Da können wir wahrscheinlich beide nur zustimmen. Frau Schaudig, ich nehme das jetzt mal als Schlusswort. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jacqueline Labidi, dass wir so offen sprechen konnten, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und Dankeschön an Katrin Schaudig, die geduldig all unsere Fragen beantwortet hat. Ganz großes Dankeschön an Sie beide.
Ja, ich bedanke mich auch.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und vielen Dank auch nochmal an Sie, Frau Simonsen, dass Sie überhaupt das Thema hier machen und dass Frau Labidi sich so offen äußert. Ich finde es großartig.
Danke.
Und wir machen natürlich nochmal den Hinweis, diese Doku, die Frauensauna, wirklich sehenswert, könnt ihr euch anschauen in der ARD-Mediathek, alle 3 Folgen am Stück. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und in der nächsten Folge geht es um Verhütung und Kinderwunsch. 2 Themen, die ja irgendwie auch zusammenhängen. Denn natürlich fragt man sich, ob man noch verhüten muss, wenn die Monatsblutung bereits länger mal ausbleibt. Oder passiert dann nichts mehr? Und andere Frauen mit Ende 30, Anfang 40 würden gern schwanger werden, aber es gibt schon erste Anzeichen für die Wechseljahre. Klappt es dann noch mit dem Kinderwunsch? Diesen Fragen gehen wir in der kommenden Folge nach. Um nichts zu verpassen, könnt ihr unseren Podcast auch abonnieren und lasst gern auch eine Bewertung für uns da. Und hört bitte nicht auf, uns weiter zu empfehlen an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Übrigens könnt ihr unsere Gespräche auch nochmal nachlesen, denn manchmal gibt's ja ganz schön viel Information auf einmal. Den Link zu den PDF-Dokumenten findet ihr in den Shownotes. Und ihr könnt uns gern weiter schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.